Es ist Oktober 2025 in Güstrow. Die Ermittlungen im Fall des getöteten 8-jährigen Fabian konzentrieren sich schnell auf Gina H., die zu diesem Zeitpunkt die Ex-Freundin von Matthias R., Fabians Vater, ist. Sie hatte die Leiche des Jungen gefunden. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Der Mordprozess gegen sie begann im April 2026. Die Spekulationen um ihre Person sind schon viel früher losgegangen. Wer ist diese Frau, mit der Matthias R. mittlerweile wieder zusammen ist und deren Unschuld er beteuert? Kann sie die Täterin sein? Details zu ihrer psychischen Gesundheit und ihrem Privatleben drangen früh in die Öffentlichkeit. Während des Prozesses kamen immer wieder auch pikante Details ans Licht. So soll sie nicht nur mit Fabians Vater eine explosive Beziehung geführt haben, bei der es häufig auch um Geld ging. Mindestens ein weiterer Mann unterstützte Gina H. immer wieder finanziell. Wohl weil er ein sexuelles Interesse an ihr hatte, das sie mit freizügigen Nachrichten und Fotos befeuerte. Wie tickt Gina H.? Zeugen beschreiben sie häufig als emotionslos, unbewegt. Aber macht sie das zu einer Mörderin?
Herzlich willkommen zu Folge 4 von Tatort MV, der Fall Fabian. Heute wird es ein bisschen kompliziert. Wir wollen uns nämlich mit der Angeklagten beschäftigen, Gina H. Es ist ganz, ganz viel über sie im Umlauf. Es gibt viele Gerüchte, es gibt viele Spekulationen. Und wir haben uns für heute vorgenommen, dass wir uns mal hinsetzen und das so ein bisschen sortieren, dass wir mal überlegen, was wissen wir eigentlich über Gina H. und was haben die Ermittlungen tatsächlich zutage gebracht? Und was sind aber Dinge, die wir überhaupt nicht verifizieren können? Was sind Spekulationen, die im Umlauf sind? Aber wir wollen uns natürlich auch angucken, wie wird Gina H. wahrgenommen von Menschen in ihrem Umfeld und auch wie wir sie wahrnehmen. Wenn ich wir sage, habe ich mir natürlich wieder den besten Ansprechpartner überhaupt eingeladen, Alexander Kalski, mein Kollege, der für uns den Fall Fabian am Landgericht in Rostock ganz eng betreut. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo und sehr gerne.
Ich würde gerne einmal anfangen mit den Fakten. Was wissen wir eigentlich über Gina H.? Wie sah ihr Leben vor dem Prozess bzw. vor der Tat aus? Was wissen wir zum Beispiel über ihr Berufsleben?
Gina H. war vor dem mutmaßlichen Mord an Fabian nicht berufstätig. Sie war EU-Rentnerin, also Erwerbsunfähigkeitsrente hat sie bezogen. Sie hat aber auch mal gearbeitet, also sie war nicht ihr ganzes Leben lang EU-Rentnerin. Was wir dazu wissen, ist, dass sie in einem Geschäft in Güstrow gearbeitet hat, im Kontext Reitbedarf. Dort hat sie einige Monate gearbeitet, wurde dort aber entlassen, weil sie geklaut haben soll. Das wissen wir soweit zu ihrem beruflichen Leben.
Ist es jemals bewiesen worden, dass sie da tatsächlich geklaut hat? Kam es da zu irgendeiner Verurteilung oder?
Nein, aber das wurde uns bestätigt aus dem Umfeld des Geschäfts.
Okay, dass das der Grund für die Entlassung
genau.
war. Okay, alles klar. Wir wissen nicht, warum sie Frührente bekommt, richtig?
Nee, das wissen wir so direkt noch nicht. Das wären dann eher Mutmaßungen, dass das mit ihrer mutmaßlichen Borderline, also ihrer psychischen Erkrankung zusammenhängt. Das wäre die aktuelle Vermutung, dass das der Grund für die EU-Rente ist.
Okay, und ist diese psychische Erkrankung bereits belegt?
Belegt haben wir das bisher nicht bekommen, aber es wird in den Prozesstagen sehr häufig darüber gesprochen. Allerdings kommen diese Aussagen oder diese Diagnose, dass sie an Borderline leidet, hauptsächlich von ihr und aus ihrem Umfeld. Dort wird das regelmäßig thematisiert, dass sie eine psychische Erkrankung hat. Aber bisher haben wir dazu kein ärztliches Gutachten vorgelegt bekommen.
Es wird ja auch immer wieder thematisiert, dass sie 5 Pferde hat. Zu den Pferden kommen wir später nochmal. Ich will jetzt erstmal dazu kommen, wie finanziert sie das oder wie finanziert sie sich? Was wissen wir da? Was wissen wir über ihre finanzielle Situation?
Wir wissen über ihre finanzielle Situation, dass sie im Rahmen dieser EU-Rente 1.300 Euro im Monat zur Verfügung hat. Das ist ihr Budget und ansonsten wissen wir, dass sie halt bei ihren Großeltern lebt. Also sie wird höchstwahrscheinlich auch keine Miete zahlen. So, die haben ein Familienhaus, ein Eigenheim in dem Ort, in dem sie leben. Und ansonsten wissen wir, dass sie halt auch sehr viel Zuwendung, ob materiell oder finanziell, halt aus ihrem persönlichen Umfeld bekommen hat. Das war in den Gerichtsverhandlungen bisher immer wieder Thema. Also ob es jetzt Fabians Vater war, der sie mit, da schwanken die Summen, die er angibt, zwischen 300 bis 500 Euro. Die er,
im Monat, oder?
Genau, die er monatlich irgendwie dazu beigesteuert hat, um die Pferde zu versorgen und allgemein sich irgendwie an den Lebenserhaltungskosten zu beteiligen. Aber wir wissen auch von anderen Zeugen, die aus ihrem persönlichen Umfeld bereits vor Gericht ausgesagt haben, dass auch sie Gina H. mit, ob es jetzt kleinere Geldbeträge mal waren oder mal Essen vorbeibringen. Also sie wurde immer irgendwie aus ihrem persönlichen Umfeld finanziell und materiell unterstützt bei ihrem Leben.
Mhm. Nun gab es ja auch vor Gericht schon Beschreibungen von Situationen, dass das auch Männer waren, die sich da mehr erhofft haben oder vielleicht auch, es stand mal im Raum, dass sie da auch, dass es auch Gefälligkeiten oder sowas gab. Was wissen wir da?
Wir wissen, dass gerade von den beiden sogenannten Tümpelzeugen, also Christian D. und Olaf K.
Alex, ich will einmal ganz kurz einhaken. Tümpelzeugen, das sind die beiden Herren, mit denen Gina H. in der Nacht, bevor sie Fabians Leiche entdeckt haben will, bereits bei der Leiche war, richtig?
Genau, genau. Okay. Die werden umgangssprachlich gerne Tümpelzeugen genannt, um es ein bisschen zu vereinfachen. Aber ja, um die beiden Männer geht's. Dass die beiden, oder gerade Olaf K., also ihr Nachbar, dass der sich schon mehr von ihr erhofft hat, also dass er sagt, er findet sie geil, so sein Wortlaut. Also er hatte ein sexuelles Interesse an ihr. Und das scheint sie so zeigen oder lassen es zumindest die Chatverläufe zwischen den beiden vermuten, dass sie das so ein bisschen für sich genutzt hat. Sie hat regelmäßig mal Nacktbilder oder auch einfach nur so oben ohne Bilder an ihn geschickt, anzügliche Sprachnachrichten oder Textnachrichten, die ihn, und so sagte er es, nach seinem Empfinden, die ihn bei der Stange halten sollten. So war seine Vermutung oder seine Einschätzung nachher. Und das war dann, und als Gegenleistung kam dann, wie gesagt, so dass er immer Essen mitgebracht hat, dass er immer 20, 30 Euro zugesteckt hat für Einkäufe, für Sachen für die Pferde. Er hat ja auch regelmäßig beim Ausmisten der Ställe geholfen oder allgemein bei der Arbeit mit den Pferden. Und wir wissen auch durch die präsentierten Chatverläufe halt auch von der komplizierten Beziehung zwischen der Angeklagten und Fabians Vater. Auch dort ging es immer sehr viel um Geld. Und wie sie halt ihren Lebensstandard irgendwie halten können. Wir wissen mittlerweile, dass Fabians Vater dort sehr viel extra Arbeit reingesteckt hat, um irgendwie Geld zu verdienen, um das alles irgendwie zu finanzieren. Und das hat sie auch für sich genutzt, um eben ihren Lebensstandard halten zu können. Und das ist ja letzten Endes auch eines der Motive, die Staatsanwaltschaft der Angeklagten vorwirft, warum sie diese Tat möglicherweise begangen hat.
Hm. Der zweite Mann, der nachts mit ihr an dem Tümpel war, wo die Leiche dann gefunden wurde, war das Verhältnis vergleichbar mit dem Verhältnis, was sie zu ihrem Nachbarn hatte?
Der zweite Zeuge, Christian D., es war ein ähnliches Verhältnis, aber da ist eher die Vermutung. Olaf K. war da sehr offen, was er sich von Gina H. erhofft hatte und worum es in der Beziehung geht. Christian D. meinte, dass es ein platonisches, ein rein freundschaftliches Verhältnis war. Man kannte sich und hat sich unterstützt, regelmäßig geschrieben. Die Ermittler haben da Zweifel, ob das wirklich so ist. Die sollen sich täglich 10, 12 Nachrichten geschrieben haben, da haben sich die Ermittler halt gefragt, ob das wirklich ein platonisches Verhältnis ist, wenn man jeden Tag so viel miteinander schreibt.
War denn der Ton der Nachrichten ähnlich wie der Ton der Nachrichten? Also hat sie ihm auch Nacktfotos geschickt beispielsweise?
Das war nicht so wie bei Olaf K. Also es war anders. Das kann man schon so sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob viel Schreiben jetzt irgendwie da was zu aussagt, ob man jetzt irgendwie verliebt ist oder welche Absichten man in einer menschlichen Beziehung hat. Da mag ich nicht drüber urteilen. Es gibt keine klaren Belege, dass da irgendwie mehr lief. Er hatte auch, oder der Herr D., der lebt auch in einer Beziehung, also er hat eine Frau. Von daher gehe ich erstmal so, es gibt keine Belege dafür, dass da eine romantische Beziehung aufkam oder stattgefunden hat.
Und gibt es auch weibliche bekannte Freundin, die Sie finanziell unterstützt haben oder mit Sachspenden wie Essen oder so?
Dazu wissen wir eigentlich nichts. Das kam bisher nicht auf. Sie scheint eher männliche Freunde zu haben. Und die weiblichen Freunde, die sie hat, beispielsweise die Heike M., also die dritte Person, mit der sie dann am Tümpel war und letzten Endes am 14. Oktober auch den Fund von Fabians Leiche gemeldet hat, die waren eng befreundet, aber bisher legen uns da keine Kenntnisse zu, dass sie im größeren Rahmen finanziell unterstützt hat.
Okay, alles klar. Ich würde gerne einmal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir wissen, dass sie für ein paar Monate in einem Geschäft gearbeitet hat. Ob ausgebildet oder nicht, wissen wir nicht. Da wurde sie entlassen. Sie ist erwerbsunfähig, bekommt eine Frührente von 1.300 Euro und hat mit mehreren Männern Beziehungen unterhalten, die dazu führten, dass sie ihr auch Geld zugesteckt haben. Inwieweit diese Beziehungen jetzt sexuell waren oder nicht, wissen wir nicht.
Genau.
Dann gucken wir doch mal auf ihr Privatleben. Was wissen wir von ihrem Privatleben? Wie lebt sie? Du hast schon gesagt, die Wohnsituation, sie lebt bei ihren Großeltern. Was wissen wir sonst noch von ihr?
Sie hat einen Sohn, der im ungefähr dem gleichen Alter ist wie Fabian. Was wir auch schon angesprochen hatten, sie hat 5 Pferde, die für sie einen sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben haben. Darum dreht sich einfach wahnsinnig viel. Und ansonsten wissen wir eigentlich relativ wenig über ihr Privatleben und wie das aussah. Es war wirklich sehr viel Reitsport, zu verschiedenen Turnieren gefahren, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Sie war sehr, sehr vertieft in diesen Reitsport. Das hat für sie eine große Bedeutung. Das ist eigentlich so das Zentrale, was wir zu ihrem Privatleben wissen.
Also Pferde, absolute Priorität. Und dann sind wir quasi entweder bei ihrem Sohn oder bei Fabians Vater.
Es ist natürlich schwer, das irgendwie zu greifen, wie da ihre Gefühlslage ist und wie sie das alles persönlich selber für sich im Leben irgendwie gewichtet. Aber was ich dafür oder bisher für einen Eindruck bekommen habe durch die Ermittlungen und die Chatverläufe, die präsentiert wurden, steht sie selbst in ihrem Leben irgendwie an erster Stelle. Danach scheinen die Pferde zu kommen. Dann Fabians Vater und ich glaube, dann kommt erst ihr Sohn. So wirkt das zumindest auf mich. Es gab da mal eine Sprachnachricht zwischen der Angeklagten und Fabians Vater, die mir besonders im Kopf geblieben ist. Das war kurz vor Fabians Tod. Einige Tage davor hatten sie sich ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt waren sie ja getrennt oder in Trennung. Und beide haben irgendwie versucht, trotzdem noch ihre Beziehungen wieder zu retten und wieder zusammenzukommen. Und da sagte Fabians Vater sinngemäß, dass er glaube, dass sie ihre Beziehung nur retten können, wenn sie beide zusammen weggehen und komplett ein eigenes neues Leben anfangen. Und ihre erste Reaktion war darauf, dass sie die Pferde, und dann nennt sie den Namen ihres Hundes, nicht zurücklassen könne. Ja, aber den Sohn hat sie zu dem Zeitpunkt gar nicht erwähnt. So, von daher war das für mich so ein Eindruck, als wenn der in diesen Personen oder Lebewesen, die in ihrem Leben irgendwie eine Rolle spielen, eher zum Schluss kommt.
Okay. Der Sohn ist ja aus einer früheren Beziehung, da ist nicht Fabians Vater der Vater, richtig?
Genau.
Okay. Mit Fabians Vater ist sie ja jetzt wieder zusammen. Die Beziehung war aber auch schwierig. Da haben wir, also du hast da auch viele Sprachnachrichten vor Gericht gehört. Was wissen wir von dieser Beziehung zu Fabians Vater?
Wir wissen, dass sie 4 Jahre lang ein Paar waren, bevor sie sich vor Fabians Tod das erste Mal offiziell richtig getrennt haben. Und das ist, wir haben halt immer nur diese beiden Sichtweisen, also entweder Ginas Ausführungen in den Chatverläufen oder eben von Matthias R., Fabians Vater. Es hat den Anschein, dass das ein ständiges Hin und Her war und irgendwie so ein Kampf um Räume und gesehen werden.
Was meinst du mit einem Kampf um Räume?
Mit Kampf um Räume meine ich einfach, wie viel Platz jeder so in der Beziehung bekommt. So in den Sprachnachrichten und in den Chatverläufen macht es halt sehr den Eindruck, dass es Gina H., was ich auch schon meinte, so dass sie in ihrem Leben irgendwie an erster Stelle immer steht, es geht sehr viel um ihre Emotionen, ihre Empfindungen, was sie belastet, selbst in der Zeit, wo Fabian verschwunden ist, noch als vermisst galt, sagt sie, dreht sie immer wieder alles auf ihre Empfindungen. So, sie spielt die Empfindungen von Fabians Vater runter und dreht das immer sehr schnell darauf, was das mit ihr macht und wie es sie belastet. Sie geht in den allerwenigsten oder eigentlich in keinen Sprachnachrichten wirklich auf die Emotionen und Empfindungen ihres Gegenübers ein. So auch wenn sie sich mit den beiden Tümpelzeugen unterhält oder auch in Telefongesprächen. Es hat eigentlich immer dasselbe Muster. So, sie versucht das immer wieder auf sich zu beziehen und wenn irgendwas Schlimmes ist, sind das Angriffe gegen sie. Da dreht sich die Beziehung eigentlich ständig im Kreis. Während Fabians Vater in diesen Sprachnachrichten ihr häufig immer noch Vorwürfe macht, dass sie manipulativ sei, dass sie eifersüchtig sei, ihm keine Luft zum Atmen lasse und ihn eigentlich dazu treibe, immer mehr zu arbeiten, um alles zu finanzieren. Und genau dieser Kampf ist eigentlich immer das Zentrale in dieser Beziehung. Der eine möchte irgendwie einen Freiraum für sich haben, auch mal mit Freunden was unternehmen, auch mal zu seiner Familie fahren. Und die andere möchte diese Person eigentlich immer nur für sich haben. Das ist eigentlich so dieser Kern der Beziehung, der so in diesen Sprachnachrichten zum Vorschein kommt.
Mir fällt in dem Zusammenhang eine Sprachnachricht ein, von der du geschrieben hast, als Fabian bereits gefunden worden ist und sie sowas sagt wie, deine Trauer ist das eine, aber was für mich gerade abgeht, ist ein Albtraum.
Ja. Das wurde am letzten Prozesstag präsentiert, so diese Sprachnachricht. Oder das ist ein Telefonat, das ist ein Mitschnitt gewesen aus einem Telefonat zwischen Gina und Matthias R. Und ja, dieses Zitat ist sehr vielen im Kopf geblieben, weil es einfach veranschaulicht.
Also sie stellt ihren Stress dadurch, dass sie sich jetzt mit den oder dass sie Teil der Ermittlungen wurde über die Trauer des Vaters.
Das kann man, glaube ich, auch genau so sagen. Das wird auch in der Sprachnachricht und in Sprachnachrichten deutlich, die die beiden ausgetauscht haben, nachdem Matthias R.'s Vater gestorben war, im Anfang letzten Jahres. Da ging es dann um die Beerdigung und er hatte auch mit Gina entsprechend geschrieben und sich ausgetauscht, so weil er sie gerne dabei haben wollte. Es war aber eine Seebestattung und darüber hat sie sich maßlos aufgeregt, weil sie angeblich seekrank sei. Und da hat sie sich mehr darüber aufgeregt, dass sie eben seekrank ist und gar nicht dabei sein kann, als dass sie irgendwie Empfindungen irgendwie aufzeigt, dass es ihr vielleicht leid tut, was mit seinem Vater passiert ist und dass sie halt Mittel und Wege findet, um die Seekrankheit in den Griff zu kriegen. Es gibt ja auch Medikamente, darüber haben sie auch gesprochen. Dann ging es wieder ins Finanzielle, dass sie sich die nicht leisten könne. Also es dreht sich immer sehr schnell nur um sie, egal was dem Gegenüber gerade irgendwie durch den Kopf geht.
Okay. Und nochmal, wir wissen, dass die Beziehung schwierig war. Das hat auch Matthias R. vor Gericht gesagt. Wir wissen aber beispielsweise nicht, ob an den Gewaltvorwürfen, die sie ja auch gegenüber Fabians Vater erhoben hat, wo es ja auch heißt, Fabian habe aufgrund dessen für einige Monate den Kontakt zum Vater abgebrochen. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich so war, richtig?
Nein, das wurde nicht ermittelt. Wir haben diese Vorwürfe von Gina H. und wissen das halt aus diesen Chatverläufen, dass es diese Vorwürfe gibt, dass er regelmäßig lauter wurde, Türen geknallt hat, dass er die Angeklagte angeschrien haben soll und so ihr Vorwurf eben auch zweimal geschlagen haben soll.
Das bestreitet er, oder?
Er sagt, dass er kein Gewalttäter ist, ja.
Und sie sind jetzt wieder zusammen, das wissen wir auch.
Genau.
Das ist auch nach wie vor Stand, ne? Daran
hat sich bisher nichts geändert. Die beiden sind in einer Beziehung und er versorgt auch immer noch ihre Pferde. Fährt dort mehrmals die Woche hin oder fast täglich hin und versorgt ihre Pferde, während sie in Untersuchungshaft sitzt.
So, dann würde ich jetzt gerne mal darüber sprechen, warum sie eigentlich auf der Anklagebank sitzt. Wir haben jetzt schon einiges besprochen und daraus kann man sich selber ein Urteil bilden, ob die Frau einem jetzt sympathisch ist oder nicht. Aber das führt ja nun nicht dazu, dass man auf einer Anklagebank Platz nimmt. Was sind die Indizien, die ihr vorgeworfen werden, warum sie jetzt als Angeklagte in einem Mordprozess sitzt?
Die Indizien, die von Seiten der Ermittlungsbehörden präsentiert wurden, sind relativ vielfältig. Wir haben Überwachungskameras, die ihr Auto an dem Tattag in unmittelbarer Nähe zu Fabians Wohnung zeigen. Wir haben verschiedenste Zeugenaussagen und da sind vor allem die drei sogenannten Tümpelzeugen maßgeblich, die sie dort mit diesem Verbrechen in Verbindung bringen. Angefangen bei der Aussage ihrer Freundin Heike M., mit der sie am 14. Oktober die Leiche gefunden haben will. Die hatte, und das wurde in den vergangenen Prozesstagen deutlich nach ihrer Aussage, hatte sie sehr schnell gegenüber der Polizei den Verdacht geäußert, dass sie von Gina H. dort nur mit hingenommen wurde, um ihr ein Alibi zu geben. Das hatte sie dem einen Polizisten direkt an dem Tag noch gesagt, in Klein-Upal an dem Tümpel, dass sie diese Vermutung hat. Und hat ihm auch erzählt, dass sie, also die Angeklagte, bereits in der Nacht zuvor mit zwei Männern am Tatort war.
Das sagt, also Heike M. sagt, Gina H. habe ihr das gesagt, sie war in der Nacht bereits mit zwei Männern an dem Tümpel.
Genau, es gibt ein Telefonat an dem 14. Oktober um 7 Uhr morgens zwischen der Angeklagten und Heike M., indem sie sich quasi zu dem Spaziergang in Klein-Upal verabreden und in diesem Telefonat soll Gina ihr auch schon gesagt haben, dass sie in der Nacht mit den beiden Männern Christian D. und Olaf K. bereits dort war und sie sich jetzt wohl nochmal sicher gehen wolle. Und das hat sie der Polizei so gesagt, auch direkt an dem Tag, weil ihr unwohl war und wie gesagt, sie hatte das Gefühl, dort für ein Alibi missbraucht worden zu sein.
Aber warum? Warum Alibi? Also
ihre Vermutung war, dass Gina, so sagte es Heike M., frische Spuren an der Fundstelle hinterlassen wollte. Sie, so das wissen wir ja nun aus diesen beiden Zeugenaussagen, sie war ja schon vorher an diesem Tatort und sie wollte halt den Eindruck erwecken, dass sie erst an diesem 14. Oktober das erste Mal vor Ort war. Sie hat sich in den vielen Sprachnachrichten auch immer wieder abgesprochen mit den einzelnen Zeugen, wer was zu sagen hat. Und da ging es auch immer dabei darum, dass sie sowohl Heike M. als auch die beiden anderen Zeugen von diesen ersten beiden Ausflügen in der Nacht zum 14. Oktober nichts sagen sollen. Und diese Aussagen belasten die Angeklagte natürlich sehr schwer, weil daraus irgendwie so hoffen, dass die Ermittler irgendwie klar wird, dass dort eindeutiges Täterwissen kommuniziert wurde. So diese Absprachen mit Alibis, die macht man aus Sicht der Ermittler natürlich auch nicht, wenn man nichts verbrochen hat. Das sind so die Hauptindizien, die Ermittler bisher präsentiert haben, diese wirklich schweren, belastenden Zeugenaussagen. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch sehr widersprüchliche Aussagen zu dem Ablauf am 10. Oktober, also dem Tag, an dem Fabian getötet worden sein soll. Dort sagt Gina H. erst, dass sie den ganzen Tag im Stall war. Dieses Alibi hat sie mit einem der beiden Tümpelzeugen in Chatverläufen abgesprochen. Später sagt sie gegenüber Fabians Vater, dass sie mit einem der anderen beiden Tümpelzeugen unterwegs war an dem Tag. Und als nachher klar wurde, dass bekannt war, dass ihr Fahrzeug in Güstrow gesichtet wurde, auch auf Videoaufzeichnungen zu sehen war, hat sie ihre Geschichte wieder abgewandelt, dass sie etwas Wichtiges für die Großeltern in Güstrow erledigen musste und deshalb dorthin gefahren ist. Auch dort bei gibt's widersprüchliche Aussagen. Einmal sagt sie, dass sie bei der Sparkasse war, um etwas für ihre Großeltern zu machen. Andermal sagt sie, dass sie einkaufen musste oder für die Großeltern. Also wir haben sehr viele widersprüchliche Aussagen zu ihrem angeblichen Alibi an diesem Tag, was die Ermittler natürlich auch als Indiz präsentieren. Und das sind eigentlich so die Kernsachen, die ihr vorgeworfen werden, auch, dass sie zu den entsprechenden Tatzeitpunkten oder mutmaßlichen Tatzeitpunkten ihr Handy ausgeschaltet hat, was, so sagen es die Ermittler, halt absolut untypisch für sie ist. Eigentlich ist sie sehr viel am Handy. Die Ermittler haben also den Zeitraum vom 9. bis zum 14. Oktober ausgewertet. Allein in diesem kurzen oder relativ kurzen Zeitraum hat sie mehr als 2000 Sprachnachrichten verschickt, hunderte Anrufe geführt, noch viel mehr Textnachrichten geschickt, E-Mails. Also sie ist eigentlich permanent am Handy und das Handy ist eigentlich permanent eingeschaltet und irgendwie in Benutzung. außer in der Nacht vor dem Auffinden der Leiche und an dem Tattag. Dort schaltet sie es bewusst aus. Und das konnte auch aus den Handydaten ausgewertet werden, dass sie es bewusst ausgeschaltet hat. Also es ist nicht, dass der Akku leer gegangen ist. Es wurde per Knopfdruck ausgeschaltet.
Mhm.
Das werfen ihr die Ermittler vor, da präsentieren es als Indiz, besser so gesagt. Und was auch noch ein wichtiges Indiz ist, was die Ermittler präsentieren konnten, es gibt ein Foto, welches auf ihrem Handy entstanden ist und dort auch aufgenommen wurde. Das zeigt einen Waldweg. Dort ist sie mit ihrem Hund spazieren, der ist auch noch auf dem Bild zu erkennen. Und dieses Foto wurde am 10. Oktober aufgenommen, um 11.19 Uhr, knapp 1000 Meter entfernt vom mutmaßlichen Tatort. Und zur ungefähren Zeit, in der die Ermittler vermuten, dass Fabian getötet worden sein muss.
Es gibt nach wie vor keine Beweise. Es gibt keine Tatwaffe. Das hatten wir auch in einer vorherigen Folge, dass es nicht bedeutet, dass es nicht zu einer Verurteilung kommen kann. Aber ich will es trotzdem nochmal sagen, dass alles, was wir jetzt natürlich sagen, nach wie vor Indizien sind.
Ja, die Ermittler, wenn wir gerade bei Tatwaffe sind, die Ermittler haben in den letzten Prozesstagen ein Messer ins Spiel gebracht, welches dem Nachbarn Olaf K. zugerechnet wird oder ihm gehörte dieses Messer. Laut seiner Aussage war es halt irgendwann verschwunden. Er hat es relativ regelmäßig benutzt, zum Beispiel um Dachpappe zuzuschneiden, also generell so für alltägliche Arbeiten, die irgendwie am Haus oder auf dem Gehöft anstehen. Und das sei irgendwann weg gewesen, so sagt er. Und eines Tages sei dann im Oktober auch Gina vorbeigekommen, hätte beim Suchen geholfen. Und plötzlich sei es wieder aufgetaucht. So, es war in einer Kiste.
Eines Tages im Oktober vor oder nachdem Fabian getötet wurde?
Nach dem Tod des Jungen. Und dann war das Messer wieder in einer Kiste, wo er sich, so sagte er es in seinen eigenen Aussagen, zu 100% sicher war, dass er da 2-3 Mal schon nachgeguckt hat in dieser Kiste und dieses Messer da definitiv nicht drin gewesen sein soll. Aber nachdem Gina H. da war, war es plötzlich wieder da. Und so sagen es die Ermittler, würde es von der Beschaffenheit auch zu der mutmaßlichen Tatwaffe passen. Was die Ermittler auch als Indiz oder als zumindest verdächtig eingestuft haben, ist, dass auf diesem Messer keinerlei Fingerabdrücke, keine DNA, also dieses Messer war blank, was Spuren angeht, was natürlich nicht dazu passt, dass er es regelmäßig nutzt. So, er war auch verwundert oder hat auch gleich gesagt, ja, da sind auf jeden Fall meine Fingerabdrücke, meine Spuren drauf, weil ich es regelmäßig benutze, da werdet ihr auf jeden Fall was von mir drauf finden. Aber es war nichts drauf. Es war.
Aber müsste nicht auf der anderen Seite auch was, also von der anderen Seite argumentiert auch was draus sein, wenn es eine Tatwaffe wäre? Oder ist es möglich, ein Messer völlig blank?
Man kann ein Messer völlig reinigen. Man kann DNA-Spuren, Blutspuren komplett reinigen. Das ist nicht unmöglich. Was allerdings dagegen spricht, da sagt oder fragt auch Andreas Ohm am letzten Prozesstag, also einer von Ginas Verteidigern, fragte den Ermittler zu dem Messer nochmal, wann es denn offiziell als vermisst gemeldet wurde durch Olaf K. Das war am 23. Oktober, also 13 Tage nach der mutmaßlichen Tat, was natürlich widersprüchlich ist, wenn er es regelmäßig oder sehr häufig nutzt, dieses Messer, dass er es erst dann als vermisst meldet.
Was heißt denn überhaupt als vermisst meldet? Also hat er da
es
den Beamten...
Es war natürlich zu dem Zeitpunkt schon klar, in welche Richtung die Ermittlungen gehen. Und weil er einfach Angst hatte, so die Vermutung, weil ein Messer fehlt, hat er es der Polizei gemeldet.
Alexis, du hast jetzt schon viele Indizien aufgelistet. Was glauben denn die Ermittler, was das Motiv sein könnte?
Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Heimtücke vor, damit schreiben die Ermittler eben oder werfen ihr vor, das Verbrechen deswegen begangen zu haben, weil sie diese Beziehung zu Matthias R., zu Fabians Vater, wieder gerade biegen wollte und Fabian dort, so sagen es die Ermittler, eben als den größten Störfaktor wahrgenommen hat und ihn deshalb aus dem Weg schaffen wollte. Das ist das eine Motiv und das zweite ist dann noch die finanzielle Absicherung. Die Ermittler werfen ihr vor, dass sie das deswegen getan hat, weil sie halt von dieser Beziehung zu Fabians Vater finanziell profitiert hat. Er hat sehr viel Geld dazu gesteuert, um ihren Lebensstandard zu halten, die Pferde, was wir vorhin schon mal thematisiert haben. Das ist das zweite Motiv, was die Staatsanwaltschaft bei ihr sieht, warum sie dieses Verbrechen begangen haben soll.
Okay, also Fabian war zum einen ein Störfaktor in ihrer Beziehung zu Matthias R. und war insofern auch ein Störfaktor, weil er Matthias R. ja auch Geld gekostet hat.
Genau.
Hast du schon mal mit Menschen aus Gina H.'s Umfeld gesprochen, wie sie beschrieben wird?
Als die Ermittlungen noch liefen, auch noch bevor die Angeklagte in Untersuchungshaft ging, bin ich während einer Razzia, die im Nachbarort von ihrem Wohnort stattgefunden hat, auch einmal zu ihr gefahren. Wollte mir einfach mal einen Eindruck machen, wie sie dort lebt. Dort habe ich dann zufällig auch ihre Großeltern gesehen und auch die Angeklagte und habe das Gespräch zu den dreien gesucht. Sie hatte zu dem Zeitpunkt, stand sie ja schon öffentlich auch im Fokus. Es gab sehr viele Vorwürfe gegen sie in sozialen Medien. Auch wenn die Ermittlungsbehörden es damals noch nicht offiziell kommuniziert hatten, stand sie schon im Fokus als mögliche Täterin oder zumindest Mittäterin zu dem Zeitpunkt. Und von daher reagierte Gina da sehr, sehr gereizt auf mein Auftauchen und auf meine Fragen. Es gab ein kurzes Gespräch, in dem sie halt alles abstritt, dass sie damit nichts zu tun habe. Da kam nichts weiter zurück.
Wie beschreiben denn die bisherigen Zeugen Gina H.? Wie beschreiben beispielsweise die Polizisten sie?
Eigentlich alle Polizeibeamten, die bisher im Prozess vernommen wurden und die Kontakt zu Angeklagten hatten, haben sie als emotional sehr kalt und empathielos beschrieben. Da ist mir zum Beispiel vom vergangenen Prozesstag eine Aussage eines Polizisten besonders im Gedächtnis geblieben. Der saß an dem 14. Oktober, also dem Tag des Auffindens von Fabians Leiche, mit Gina H. und ihrer Freundin in einem Streifenwagen, in einem Polizeitransporter. Er hatte quasi so den Auftrag, in dem Moment sich um die beiden ein bisschen zu kümmern und hat in der Zeit natürlich auch mit den beiden gesprochen. Und auch da war von Gina H. wieder, dass sie sehr viel Raum einnehmen wollte, sehr viel gesprochen hat über ihre Empfindungen, was bei ihr gerade los ist. Und als es denn um das Thema des Auffindens der Leiche und den Zustand des Körpers ging, sagte er, hat sie, so sein Zitat, sich aus der Situation komplett rausgezoomt. Sie hat nach draußen geguckt, so aus dem Polizeiauto raus und sich festgeguckt und war auf einmal komplett still, als ob sie gar nicht mehr anwesend war. So dieser Zustand habe irgendwie so 3-4 Minuten angedauert, bis sie irgendwie wieder zurückkam. So als ob sie gar nichts mit der Situation irgendwie zu tun hat. Und das beschreiben eigentlich sehr viele, die in den Tagen der Ermittlung mit ihr in Kontakt kamen, dass sie den Eindruck hatten, als wenn sie eigentlich gar keine Beteiligte ist. Also sie ist ja verbunden irgendwie mit Fabian. Sie schreibt sich ja sowohl in den Verhören als auch in den Sprachnachrichten, die wir gehört haben, häufig so als Ziehmutter, sagt sie, von Fabian. Und dass es dort ein gutes Verhältnis gab. Und das kam allen Ermittlern irgendwie komisch vor, so sagten sie es in ihren Aussagen, dass sie trotz dessen irgendwie sehr, sehr kalt wirkte.
Und die Heike M., was hat sie von ihrer Freundschaft zu Gina H. erzählt?
Sie hat eigentlich schon davon berichtet, dass sie auch eine aufbrausende Person sein kann, also die Angeklagte, dass sie schnell emotional wird, wenn irgendwie nicht so läuft wie sie. Das sagten auch die beiden anderen Zeugen, mit denen sie beim Tümpel war, dass man ihr nicht Widerworte geben sollte, so dass sie dann sehr schnell aggressiv wird, laut wird, wenn man auch irgendwie ihr aufzeigt, dass sie gerade irgendwie was Falsches gesagt hat. Denn wurde sie sehr, sehr böse und ist die Leute angegangen. Entsprechend haben sich die Leute eigentlich immer irgendwie darauf konzentriert, ihr Wohlwollen gegenüberzustehen und bloß keine Konflikte irgendwie aufbrechen zu lassen. Und das wirkt auch oft so, wenn sie mit Fabians Vater kommuniziert. Im letzten Prozesstag ging es auch nochmal um einige Telefonate zwischen den beiden, nachdem Fabians Leiche gefunden wurde und es thematisiert wurde zwischen den beiden. Dort hat sich Fabians Vater, der Vorsitzende Richter Holger Schütt, hat extra Strichliste geführt, in dem kurzen Telefonat 16 Mal bei ihr entschuldigt, dass die Öffentlichkeit sie gerade irgendwie einen Verdacht hat. So einfach nur, um diesen Konflikt zu vermeiden, dort irgendwie schuld zu sein, hat er immer wohlwollend mit ihr gesprochen und das berichten alle Leute aus ihrem Umfeld immer wieder. Also da scheint sich irgendwie so ein Muster zu ergeben.
Okay. Alex, wir haben jetzt schon ganz viel irgendwie gehört. Du hast beschrieben, welche Indizien gegen sie sprechen. Wir haben rekapituliert, was Zeugen über sie sagen. Wir haben versucht zu beschreiben, wie das Verhältnis von ihr zu anderen Menschen ist, wo es Parallelen gibt in ihrem Auftreten, in ihrem Verhalten. Wie ist denn dein Eindruck von ihr vor Gericht? Wie wirkt sie auf dich vor Gericht?
Den Großteil der Prozesstage ist sie eigentlich sehr regungslos. Sie sitzt dann zwischen ihren beiden Anwälten auf der Anklagebank im großen Saal des Rostocker Landgerichts und spielt mit ihren Händen, schaut eigentlich hauptsächlich auf den Tisch vor ihr. Ihr Blick ist dabei, so wirkt es zumindest, auch sehr leer. So, das erinnert mich dann so ein bisschen wieder an diese Situation, die der Polizeibeamte geschildert hat in dem Streifenwagen. Also als ob sie gar nicht in dem Moment irgendwie präsent ist. Es passiert relativ selten, dass sie mal wirklich Regung zeigt vor Gericht. Das passiert meistens dann, wenn das Gericht diese Chatverläufe präsentiert, auch gerade so Sprachnachrichten oder Telefonate. Und wenn dann irgendwie ihr Liebesleben, also auch ihr Sexleben irgendwie thematisiert wird, dann lacht sie mal. Das sind so die einzigen Regungen. Manchmal scheint sie auch ein bisschen Späße zwischendurch mit ihren Anwälten zu machen, unterhält sich. Aber das ist die absolute Ausnahme. In dem Großteil der Zeit vor Gericht sitzt sie da sehr regungslos, sehr anteilnahmslos und wirkt wenig anwesend.
Okay, Alex, vielen Dank. Jetzt gibt es bald eine Sommerpause und danach hat die Angeklagte angekündigt, dass sie eine Aussage machen will, richtig?
Das stimmt, also beziehungsweise ihre Anwälte haben es in den vergangenen Prozesstagen angekündigt, dass sie aussagen will. Im Juristenjargon nennen die das eine Einlassung, falls darüber Hörerinnen und Hörer mal stolpern sollten. Jetzt ist es da angedacht, dass es entweder am 7. August oder am 24. August dazu kommen wird. Da will sie aussagen, aber das machten auch schon ihre Anwälte klar, dass es dabei nicht um ein Geständnis gehen wird.
Und eine Person, die sich von dieser Aussage auch nicht so richtig viel verspricht, ist Frau Habeta. Das ist die Anwältin der Nebenklage, nämlich Dorina L., also Fabians Mutter. Die hat uns nach dem vergangenen Prozesstag kurz Rede und Antwort gestanden.
Also eine Einlassung der Angeklagten ist ja schon mehrfach angekündigt worden. Jetzt wird sie auf zeitlich auf Wunsch des Gerichtes nochmal verschoben. Ich erwarte von dieser Einlassung überhaupt nichts, was diesen Prozess in irgendeiner Weise voranbringen könnte. Ich erwarte auch kein Geständnis. Natürlich erwarte ich kein Geständnis. Und wir haben doch über viele Prozesstage einen Eindruck bekommen über die Überwachungsmaßnahmen. Ich meine die Telefonüberwachung, dass es die Angeklagte nicht so sehr genau nimmt mit der Wahrheit. Also was soll man da schon Großartiges erwarten?
So, ich glaube, das war eine Menge. Ich hoffe, es war auch eine Menge Erhellendes dabei. Wir haben eine weitere Folge in Planung und da wollen wir uns mit den seltsamen Auswüchsen auf Social Media beschäftigen, die dieser Fall schon gezeigt hat. Alex, ich weiß, du hast viel um die Ohren. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin eine gute Berichterstattung.
Dankeschön.
Wenn ihr noch nicht genug von Podcasts habt, kann ich euch sehr OZ Die Story empfehlen. Da geht es aktuell um das Anastasia-Netzwerk, eine Bewegung, in der auch mein Kollege Alex Kalski monatelang unterwegs war beziehungsweise über dieses Netzwerk recherchiert hat. Das hat rechtsextremistische Züge, esoterische Züge und versucht in Mecklenburg-Vorpommern Fuß zu fassen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Von Beleidigungen über Vorwürfe wie Selbstschuld bis hin zu gefakten Fotos, die im Internet kursieren. Die Gemeinheiten, denen sich Dorina L., Fabians Mutter, und ihre Freunde vor allem auf Social Media ausgesetzt sehen, sind schwer zu ertragen. Influencer nutzen das grauenhafte Verbrechen an dem Achtjährigen, um Aufmerksamkeit auf ihre Accounts zu lenken und schrecken dabei vor nichts zurück. Was macht das mit einer Mutter, die um ihr ermordetes Kind trauert? Um die Auswüchse, die der Fall Fabian im Internet angenommen hat, geht es in der 5. Folge von Tatort MV, der Fall Fabian. Das war Folge 4 von Tatort MV, der Fall Fabian. Moderation Carla Quick. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer und Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG.